Es war in den 90er Jahren, da habe ich meine ersten Gehversuche als EC-Jugendreferent gemacht und durfte in dem Zusammenhang auch Freizeiten, Kanu-Wildnistouren in Schweden machen. 16 Tage mit Jugendlichen, 20 Jugendlichen in Schweden, von Insel zu Insel mit dem Kanu und Verpflegung alles mitgenommen, in Jutesäcke, ordentlich verpackt, wie es sich gehört. Ja, und nach 16 Tagen war man dann so richtig glücklich, wieder zu Hause zu sein und richtig duschen zu können. Alles vernünftig verpackt. Unseren Proviant hatten wir immer in Dosen dabei, manchmal auch Kartoffelsäcke, aber eben in Dosen. Ein Jahr, ich weiß nicht mehr wann es war, war es so, dass es fürchterlich geregnet hat, fast die ganze Zeit durch, war wirklich anstrengend. Und wie es nun mal so ist in Jutesäcken, da dringt der Regen dann ja auch irgendwann mal durch. Und die Dosen mit der Verpflegung schwammen irgendwann im eigenen, im Regensaft. Und was passiert mit Konservendosen, die nass werden, richtig nass? Die verlieren ihr Etikett. Und wisst ihr, was Schlimmes für die Köchin? Ein Drama war das. Das war ungefähr nach 4-5 Tagen, da hatte keine Dose mehr ein Etikett. Und unsere Köchin hat jedes Mal gerätselt, was gibt's denn heute? Wir haben die seltsamsten Gerichte gegessen, kann ich euch sagen. Rinderrouladen gepaart mit Linsensuppe oder irgendwas, als es nicht mehr ging. Es war ja nichts von außen zu erkennen. Das macht schon Sinn, wenn eine Dose ein Etikett hat. Ich habe euch mal so eine Dose mitgebracht, bei uns aus dem Keller. Und ich habe das Etikett abgepult. Das ist auch eine kleine Einstiegsfrage, weil hier gibt's ja immer viel zu gewinnen, habe ich gemerkt. Den Inhalt müsst ihr auch nicht teilen. Und die auf den hinteren Plätzen haben jetzt auch schlechte Karten. Aber ich könnte euch mitraten. Was meint ihr wohl verbirgt sich in dieser Dose? Geschälte Tomaten. Schab, was? Noch ein bisschen lauter, sonst. Erbsen ist nicht schlecht. Denkt mal mehr an Nachtisch, mehr an Nachtisch. Pfirsich. Ich habe es ganz laut und deutlich gehört von dir hier. Sie will teilen. Aber du weißt ja gar nicht, was da wirklich drin ist. Ich habe es ja nur gesagt. Oh, danke schön. Das ist jetzt echt nett. Also, es macht schon Sinn, dass eine Dose ein Etikett hat und man sich auch darauf verlassen kann, dass der Inhalt auch dann auch wirklich drin ist. Das wurde uns damals in Schweden durchaus existenziell sehr klar und unserer Köchin noch viel mehr. Ich lese uns jetzt einen Abschnitt, das heißt eigentlich nur zwei Verse aus der Bibel, in dem es um das Etikett der Gemeinde Jesu geht. Das Etikett der Gemeinde Jesu, das verlässlich den Inhalt der Gemeinde Jesu anzeigt. So will es jedenfalls Jesus. Johannes 13, Vers 34 und 35. Da steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nochmal, weil es so schön kurz ist. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Gegen Ende der irdischen Wirkungszeit Jesu gibt er seinen Jüngern dieses neue Gebot gegen Ende seiner irdischen Wirkungszeit. Und das ist ein Gebot, das es bei all den Geboten, die es im Judentum der damaligen Zeit gab, 613 Geh- und Verbote hatten sie, 613 Geh- und Verbote, das war nicht einfach nur das 614. Ein neues Gebot gebe ich euch und das kommt von Jesus selbst. Und übertragen heißt das, nicht nur die Jünger sind angesprochen, sondern die Christen aller Zeiten, bis der Herr Jesus wiederkommt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Oder anders gefragt, wie ist christliche Gemeinde tatsächlich erkennbar? Oder was ist das Etikett der christlichen Gemeinde? Woran soll christliche Gemeinde seit 2000 Jahren ungefähr wirklich erkannt werden, wenn man von außen drauf schaut? Was darf ein Mensch, der von außen auf die Gemeinde Jesu schaut, erwarten? Oder was darf er wahrnehmen, wenn er in unsere Gemeinden kommt? Die Antwort spricht sich tatsächlich viel leichter aus, als sie gelebt wird. Die gelebte Liebe unter den Christen spricht sich ganz leicht aus, ist aber ein enormer Anspruch. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, sagt Jesus. Und da steht nicht, daran wird jeder Mann oder jede Frau erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr über Liebe schön miteinander philosophieren könnt. Da steht auch nicht, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr viele Seminare oder Bücher über das Thema Liebe gelesen habt. Hier steht auch nicht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn euer Umgang untereinander von Streit, Zorn, Neid oder Unnachgiebigkeit geprägt ist. Das steht da nicht, sondern es kommt auf die gelebte Liebe an. Das, was unser Leben widerspiegelt. Auf die gelebte Liebe, oder anders gesagt, ohne sie ist alles nichts. So wie der Apostel Paulus im 1. Korinther 13 sagt, ohne diese Liebe sind wir nur ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Irgendwie hohl. Klingt nicht gut. Und ohne diese gelebte Liebe können Menschen tatsächlich nicht erkennen, die von außen auf uns schauen oder die hineinschauen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der uns selber bedingungslos liebt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich wurde ja vorhin angeregt, auch über meine Vergangenheit nachzudenken. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Das Glück ist mir leider nicht beschert. Aber ich bin mit ungefähr 16 Jahren zum ersten Mal in einen frommen Kreis gegangen. Mit 16 Jahren. Ich werde es nie vergessen, es war ein Pferden an der Aller, da ist meine Heimat. Ich habe die Tür zum Jugendraum EC Pferden an der Aller noch vor Augen. Und ich habe die Tür aufgemacht. Wie das so ist, wenn man zum ersten Mal irgendwo ist, dann ist man schon ganz schön angespannt. Und das Bild, was ich da sah, das hat sich bei mir tief eingebrannt. Ich werde es nie vergessen, es saßen links zwei, drei Leute, die haben Tee getrunken, aus so billigen Ikea-Tassen. So mit Plastik, wie es damals so üblich war. Andere saßen da und einer spielte Gitarre und die sangen dazu. Und dann kam irgendjemand auf mich zu, so, und sagte, hallo, schön, dass du da bist, wer bist du denn? 16 Jahre, ich hatte in all den Jahren zuvor so etwas noch nie erlebt, als junger Mensch. Weil es ein Bild des Friedens für mich war. Ich wusste nicht, dass das gelebte Liebe war, konnte ich gar nicht in Worte fassen. Aber das war so konträr, so kontrastreich zu dem, was ich bis dahin erlebt habe. In allen Bezügen, in denen ich gelebt habe. Dass ich gesagt habe, wow, die haben etwas, das habe ich so noch nie erlebt. Und deshalb bin ich auch wieder hingegangen, nicht wegen der Botschaft, das kam erst später. Und ich bin später zum Glauben gekommen. Sondern weil mich die Atmosphäre, das Miteinander so geprägt hat. Und ich bin den Freunden da heute noch dankbar dafür. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wenn man genauer hinschaut, dann wird schon deutlich, Jesus knallt uns dieses Gebot nicht einfach so vor die Füße und sagt so, jetzt lebt das mal fröhlich, sondern er gibt uns ja auch eine Hilfe, eine richtige Hilfe, nämlich er sagt, wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir zu Recht fragen, ja, wie soll das denn gehen mit der Liebe? Dann gibt es eine Antwort, die hat Jesus selber vorgegeben. Schaut auf mich, auf Jesus. Da kriegt ihr die Antwort. Wie soll unsere Liebe untereinander aussehen, wie ich euch geliebt habe? Es geht hier also nicht darum, dass man irgendwie so eine Gefühlsduselei ausartet und sagt, ich muss jetzt jeden immer angrinsen oder meine Waffe immer teilen. Kann ich ja machen, ist ja auch nett. Aber nein, dieses Wort Liebe ist so dermaßen strapaziert in unserer Welt, in unserer Geschichte. Da verstehen, wenn wir 1000 Menschen haben, diese 1000 Menschen jeweils was anderes. Deshalb ist es so wichtig, wirklich diesen Blick auf Jesus zu werfen und daran zu erkennen, was Liebe, was Jesus überhaupt von uns will. Es geht nicht darum, dass ich immer nur grinsend durch die Gegend laufe. Das wäre auch nicht echt. Es geht auch nicht darum, dass ich jeden sympathisch finde. Das wäre auch nicht echt. Auf Jesus schauen. Und das habe ich jetzt einmal getan und ich möchte keine vollständige Liste der Merkmale der Liebe Jesu hier geben. Kann ich auch gar nicht. Aber 5 wesentliche Merkmale möchte ich hervorheben, die mir wichtig geworden sind in diesem Zusammenhang. Und das Erste, was ich hier weitergeben möchte, ist, dass Jesu Liebe selbstlos ist. Jesu Liebe ist selbstlos. Jesu Lebenshaltung, seine ganze irdische Geschichte, war nie davon geprägt, dass er immer nur gefragt hat, was habe ich davon? So ist er gar nicht an die Menschen rangegangen. Er hat nicht gefragt, was habe ich davon? Werde ich dabei auch groß? Es ging ihm immer in allen Begegnungen um das Wohl seiner Menschen. Er wollte keine Bühnenshows, keine Scheinwerfer. Er wollte auch nicht mal einen Applaus, keinen roten Teppich. Und die Krone wollte er sowieso nicht. Es ging ihm nicht um sich und seine Karriere. Er wollte sich nicht rücksichtslos durchsetzen. Tatsächlich, Jesu Liebe war selbstlos. Wenn wir den Abschnitt im Zusammenhang lesen, dann ging da diese Fußwaschung voraus, wo er sich hinkniet und seinen Jüngern die Füße wäscht. So selbstlos war Jesus in der Tat. Und wenn wir fragen, ja, wie lässt sich Jesu Liebe verwirklichen? Selbstlose Liebe heißt, ich darf mich und sollte mich auch tatsächlich zurücknehmen können. Auch im Leben der Gemeinde. Sonst wird es immer brutal. Ich habe vorhin erzählt, ich reise als Mediator auch durchs Land, wenn Gemeinden sich in die Haare kriegen. Ganz häufig ist der Grund, weil Menschen sagen, hier stehe ich und das ist meine Meinung und da gehe ich keinen Zentimeter von ab. Ich habe Recht. Oder weil Menschen sich ein Denkmal setzen wollen. Jesu Liebe ist selbstlos. Christen sollten tatsächlich sich im richtigen Moment auch zurücknehmen können. Ganz, ganz wichtig für das Leben miteinander. Niemand ist hier, der die Wahrheit für sich allein gepachtet hat. Niemand. Der zweite Merkmal der Liebe Jesu. Jesu Liebe ist offen und ehrlich. Offen und ehrlich. Wenn es um die Wahrheit ging, dann ist Jesus immer und offen mit Menschen umgegangen. Immer offen und ehrlich auf Menschen zugegangen. Und das ist ein ganz wichtiges Merkmal der Liebe Jesu, dass sie eben nicht schweigt, wenn ein Wort der Klarheit und der Wahrheit angesagt ist. Manchmal ist es so. Manchmal ist ein offenes Wort gefragt, auch heute unter uns. Aber nie von oben herab. Jesus ist den Menschen immer auf Augenhöhe begegnet. Nie von oben herab. Jesus ist immer den Menschen mit der inneren Haltung begegnet. Ich möchte ihm zurechthelfen. Ich möchte ihn nicht fertig machen. Auf Augenhöhe. Und manchmal ist, wie gesagt, ein Wort der Klarheit angesagt. Christen beherrschen es, das sage ich jetzt auch aus meiner Erfahrung, fantastisch, übereinander zu reden. Ich will nicht sagen, dass sie da Weltmeister drin sind, aber die beherrschen es schon sehr gut. Übereinander reden, was der und die und das wieder gesagt haben und gemacht haben. Schrecklich, findest du nicht auch? Leute, das ist keine gelebte Liebe. Wenn man sich über jemanden aufregt, dann muss man schon tatsächlich, ja, das kostet Mut und Überwindung, aber dann sollte man auf den anderen zugehen. Ich habe letzte Woche Dienstag habe ich eine Vorstandssitzung erlebt. Bei uns zu Hause, kann ich erzählen, ich nenne auch keine Namen. Aber da gibt es zwei Menschen im Vorstand, einen Mann und eine Frau, die sind immer irgendwie so ein bisschen wie Feuer und Wasser oder wie Nordpol und Südpol bei Magneten. Die stoßen sie immer irgendwie ab. Vom Typ her einfach. Die können da nichts für. Das ist so. Aber, und das finde ich gelebte Liebe, die können ganz offen miteinander reden. Und letztens, also am Dienstag bei der Vorstandssitzung, sind sie nach durchaus auch manchmal harten Worten aufeinander zugegangen nach der Sitzung, haben sich in den Arm genommen und sich so verabschiedet. Fand ich fantastisch. Wo gibt es denn sowas? Gelebte Liebe. Jesu Liebe ist offen und ehrlich. Und das Dritte, Jesu Liebe ist eine opferbereite Liebe. Er nahm es im Kauf, tatsächlich verspottet und verlacht zu werden. So ist er durch die Lande gezogen. Manchmal wurde er auch bewundert. Und er nahm sogar den Opfertod auf sich. Und er hat gesagt in Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Leute, das hat er für uns getan. Das brauchen wir nicht mehr. Ein für alle Mal. Er ist diesen Weg gegangen, den brauchen wir nicht mehr zu gehen. Und dennoch hat Liebe auch etwas für uns heute mit Opfer zu tun. Ja, ist so. Mit Opfer an Zeit, Kraft und Geld in der Gemeinde Jesu. Auch das hat etwas mit Liebe zu tun. Wenn ich mich einsetze, und das ist manchmal nicht einfach. Und das Vierte, Jesu Liebe ist verstehende Liebe. Verstehende Liebe. Jesus hat nie das Wunschbild von einem Menschen geliebt, sondern immer den Menschen, wie er ihm gegenübergetreten ist. Der Mensch mit seinen Fehlern und mit seinen Schwächen. Ich sage jetzt nicht, dass er die Fehler und Schwächen geliebt hat, aber den Menschen. Ganz, ganz wichtig. Er hat nicht gesagt, erst wenn du so und so wirst, dann schenke ich dir deine Liebe. Nein. Immer das realistische Bild des Menschen vor einem. Wenn man an Zachäus denkt, diese ganze Geschichte, das war ja kein liebenswerter Typ, in Anführungsstrichen, nach unseren Maßstäben. Aber weil Jesus ihm seine Liebe geschenkt hat, das hat ihn verändert. Fantastisch. Jesu Liebe ist verstehende Liebe. Und das ist tatsächlich nicht einfach, auch Glaubensgeschwister untereinander zu akzeptieren oder andere zu akzeptieren, die nicht meine Wellenlänge sind. Wir denken ja oftmals, er muss erst in meine Schublade passen, dann ist er angenehm und dann ist er gut. Das auszuhalten, dass wir ganz verschiedene Menschen sind, mit ganz verschiedenen Ansichten und Erkenntnissen, die sich da und dort natürlich auch decken. Manchmal muss ich meinem Bruder im Herrn, wenn ich das mal so fromm sagen darf, manchmal muss ich ihn auch ertragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist so. Und das Fünfte, Jesu Liebe ist vergebende Liebe. Die Jünger ließen ihn im Stich, alle abgehauen. Petrus ist ihm gefolgt, aber dann verleugnete er ihn tatsächlich. Jesus hat das vergeben, schon an seinen Jüngern deutlich. Und an anderer Stelle sagt er auf die Frage der Jünger, durch Petrus gestellt, wie oft muss man denn einem Bruder vergeben, der an mir gesündigt hat? Da sagt Jesus nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal, also unendlich 4-mal. Nicht, weil die Kraft in euch liegt, so viel habt ihr gar nicht, sondern weil sie euch geschenkt wird, weil euch selber vergeben wurde, unendlich 4-mal. Jesu Liebe ist vergebende Liebe und auch da dürfen wir ein Spiegel seiner Liebe sein und uns untereinander vergeben, wenn wir verletzt haben. Ohne dem geht auch Gemeinde Jesu gar nicht. Ohne Vergebung, Neuanfang. Wir würden hier überhaupt nicht sitzen. Das sind die für mich jetzt wichtigen 5 Merkmale der Liebe Jesu. Und wir sind aufgefordert, tatsächlich darüber nachzudenken. Wie setzen wir das um? Ich ganz persönlich auch. selbstlos, offen und ehrlich, opferbereit, verstehend und vergebend. Für uns ist das ein Auftrag, ein Weg. Und auf Wegen kann man stolpern, man kann auch hinfallen, das werden wir auch, werden wir immer wieder, ich auch. Die Frage ist nur, ob wir unten liegen bleiben, wenn wir vom Pferd gefallen sind, oder ob wir den Mut haben, wieder aufzustehen und zu sagen, ja, es gibt einen Neuanfang. Weil Jesus mit uns auch immer wieder neu anfängt. Ich sage es noch einmal, es sind nicht die Gemeindewachstumskonzepte, die sind nicht schlecht. Es ist auch gut, dass man sowas hat. Man kann wirklich sich solche Schinken ins Regal stellen, als Pastor und Prediger und sonst was sowieso, solche Schinken über Gemeindewachstum. Ist alles gut, wenn man das gelesen hat, aber das ist es noch nicht. Es ist auch nicht die schöne renovierte Kirche, nicht alleine. Ist toll, wie ihr das hier hingekriegt habt. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich vorhin hier reinkam, dass es so richtig schön renoviert ist. Herzlichen Dank dafür, sage ich mal als Gast. Es ist es aber noch nicht alleine. Es ist auch nicht die gute Predigt, über die man sich dort freut. Nein, es ist es noch nicht alleine. Am wichtigsten, sagt Jesus, ist die gelebte Liebe untereinander, dass das Fleisch gewinnt oder ins Leben hineingeht. Das ist das Wichtigste. Und ich sagte schon, da bin ich kein Illusionist, das ist ein Prozess, der nicht aufhört, der uns immer wieder neu herausfordert, bis eines Tages der Herr Jesus wiederkommt. Sollten wir das erleben, dann werden wir im Himmel sein und dann hat sich das erledigt. Dann lieben wir uns sowieso alle. Amen.